Damit schnappte ich mir die Styroporbox und marschierte davon. Direkt in den Flur hinein, an dessen Ende die Tür zur Feuertreppe lag. »Halt«, rief mir die Sekretärin nach, »das ist der Notausgang.« Ich tat, als hörte ich sie nicht. Es waren nur noch ein paar Schritte und ich musste das Sicherungssystem unbedingt aus der Nähe sehen. »So hören Sie doch«, sie kam mir nachgerannt. Ich hatte die Tür erreicht, packte den Türgriff und rüttelte daran. Verschlossen. Aha. Ein Notöffner unter einer Glasabdeckung, vor dem Schloss ein Alarmgerät. »Was ist hier los?«, polterte ich und bückte mich, um die Beschriftung auf dem Gerät zu lesen. Von der Aufschrift auf diesem rot-weiß gestrichenen Metallkasten hing eine Menge ab. Da stand die Empfangsdame schon neben mir und klopfte auf ein eigentlich unübersehbares Warnschild. »Sagen Sie mal, können Sie nicht lesen?«, rief sie. »Da geht es zur Feuertreppe, das ist nur für den Notfall.« Ich richtete mich auf und schnaubte entrüstet. »Kommen Sie mir bloß nicht so, ich kann sehr wohl lesen. Zum Beispiel kann ich deutlich lesen, dass auf meiner Bestellung Rütli Farm und Johansson steht.« 15 Minuten später saß ich auf einer Bank in der großen Halle der Zentralstation, die Pizzaschachtel neben mir, eine Flasche Cola in der Hand und mampfte voller Genuss. Ich wusste nun, was ich tun würde. Nachdem ich das dritte Stück Pizza verdrückt hatte, rief ich Hans Olof an. »Falls du mir immer noch die Daumen drücken willst«, ließ ich ihn kauend wissen, »dann tu es heute Nacht.« »Um wie viel Uhr?« »Es bleibt dabei. Um 2 Uhr nachts gehe ich rein.« »Und wie lange wirst du brauchen, was denkst du?« »Eine Stunde mindestens, vielleicht 2, höchstens.« »Ich werde im Bett sitzen und von 1 bis 4 die Daumen drücken.« »Brich sie dir nicht«, meinte ich und trennte die Verbindung. Ich war guter Laune. Als ich das nächste Mal im Empfang auftauchte, war es kurz vor 7 Uhr abends. Ich trug den schwarzen Trainingsanzug, darüber die bunte, bauschige Jacke, hatte einen dicken Wollschal um den Kiefer gewickelt und man konnte von Weitem sehen, dass mir jede Bewegung wehtat. Der Pförtner erkannte den Pizzaboten nicht wieder.
»Lineblad, ich habe einen Zahnarzttermin für 19 Uhr.«
Der weißhaarige Mann fuhr mit dem Finger auf seiner Liste abwärts. »Ah, da stehen Sie ja.« Der Knopfdruck, auf den ich gewartet hatte. 8. Stock, vom Aufzug aus links.« Als ich im 8. Stock ankam, war der Schal verschwunden, ebenso meine leidende Miene und der erschöpfte Gang. Die 3 Praxen auf diesem Stockwerk hatten ihre Warteräume in die Flure verlagert. Rechts und links des Eingangs gab es Stühle, Zeitschriften und Licht, das zu schlecht war, um gut lesen zu können. Um diese Uhrzeit war kaum noch etwas los. Vor der gynäkologischen Praxis wartete eine hochschwangere Frau, vor der Tür des Neurologen ein stumpf vor sich hinblickender Mann und vor der Zahnarztpraxis ein nervöser Junge. Ich setzte mich auf einen Stuhl, der etwas abseits stand, und blätterte, ohne zu lesen, in einer Gesundheitszeitschrift. Die Schwangere hielt sich den dicken Bauch, starrte die kahlen Wände an und verzog immer wieder das Gesicht, als trüge sie kein Kind aus, sondern ein Krokodil, das sie von innen her auffraß. Zum Glück wurde sie in diesem Moment aufgerufen. Dann kam der Junge an die Reihe. Die Sprechstundenhilfe, die ihn hereingerufen hatte, sah sich stirnrunzelnd auf dem Gang um. Nicht schwer zu erraten, dass sie nach Herrn Lineblar Ausschau hielt. Der dumpf dreinblickende Mann wartete, wie sich herausstellte, auf eine ältere, grauhaarige Frau, die mit einem Gesicht, als hätte sie Zahnschmerzen, herauskam. Er nahm sie am Arm und sie gingen. Kurz darauf kamen 2 Frauen aus der Tür des Zahnarztes, die Sprechstundenhilfen vermutlich. Noch während sie auf den Aufzug warteten, beendete auch das Personal der neurologischen Praxis die Arbeit und man fuhr unter Gelächter gemeinsam hinab. Der Gynäkologe, ein behäbiger Mann mit einem Eskimo-Gesicht, kam zusammen mit seiner letzten Patientin heraus und schüttelte ihr zum Abschied die Hand. Als er mich bemerkte, stutzte er. »Sie wollten aber nicht zu mir, oder?« Ich schüttelte den Kopf. »Nein, meine Frau ist da drüben«, gab ich mit entschuldigendem Lächeln und einem Kopfnicken in Richtung auf die Zahnarztpraxis zurück. »Sie haben bloß die besseren Zeitschriften.« »Ach so.« Er wirkte erleichtert und schien meine Anwesenheit im nächsten Moment vergessen zu haben und entschwand, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen. Nun glomm nur noch unter der Tür zur Praxis von Dr. Übersen Licht. 15 Minuten später kam er aus der Tür. Er sah mir fast ein bisschen ähnlich, hochgewachsen, etwas zu mager, dasselbe dunkelblonde Haar. Nur trug er eine dicke Brille. Er hielt inne, als er mich bemerkte. »Sie sind nicht zufällig Erik Lineblad?« fragte er. Ich schüttelte den Kopf und sagte wahrheitsgemäß »Nein.« »Eigenartig«, murmelte er, zögerte mit dem Abschließen. »Das war ein neuer Patient, deswegen frage ich. Er machte es furchtbar wichtig und nun ist er gar nicht gekommen.« »Manche Menschen sind wirklich rücksichtslos«, pflichtete ich ihm bei. Der Zahnarzt nickte. »Naja, aber länger warte ich nicht mehr. 19 Uhr war der Termin und jetzt ist es fast 8.« Er schob den Schlüssel ins Schloss. Mehr kann man wirklich nicht verlangen. Sie warten noch auf Ihre Frau? Auch der letzte Termin. Seltsam, meinte der Zahnarzt, während er zuschloss. Einmal, zweimal. Er deutete auf die Tür zur Praxis des Gynäkologen. Ich dachte, ich hätte ihn abschließen hören. Es ist ein schrecklich hellhöriges Gebäude. Er hat noch mal aufgeschlossen, erwiderte ich kaltblütig. Wir waren ein bisschen spät dran. Kinder im Mutterleib haben einfach noch keinen Sinn für Termine.